Ich bin Thomas Reuter und arbeite seit 30 Jahren als Journalist, als Fernsehjournalist. Und als Nina Niederbock vor einem Jahr hier die Handläufe an der Kurpfalzbrücke in Mannheim gold gestrichen hat, da haben wir uns gefragt, warum eigentlich alle sich so aufregen. Ne? Also hier ist es ja auch so, Radfahrer, Fußgänger, die Radfahrenden regen sich über die Fußgänger auf und umgekehrt. Ja, und auch sonst wurde ja schon viel geschimpft, auch schon im letzten Jahr. Über WissenschaftlerInnen, über PolitikerInnen, über JournalistInnen. Es wurde in den letzten Jahren eigentlich immer heftiger. Jetzt werden ja sogar Rettungskräfte, SanitäterInnen und BürgermeisterInnen bedroht. Zum Beispiel der Bürgermeister André Neumann von Altenburg in Thüringen. Aber auch schon 2016 hat der damalige Bundesinnenminister Thomas de Maizière mal gesagt, er findet es eigentlich unmöglich, dass HelferInnen vom THW dafür angegangen werden, dass sie Geflüchteten helfen. Da war ich als Reporter selbst dabei, als er das gesagt hat. Und ich dachte mir damals, was sind das eigentlich für Leute, die das THW beschimpfen oder ihre Aggressionen da rauslassen. Und letztes Jahr, als dann in Rheinland-Pfalz und Nordrhein-Westfalen das Ahrtal praktisch übergelaufen ist, da sind dann auch THW-Leute wieder beschimpft und sogar angegriffen worden. Ich weiß gar nicht, gab es darüber eigentlich tatsächlich so einen Aufschrei? Also ich habe das nicht so wirklich wahrgenommen. Mein Kollege Thomas Denzel ist im letzten Jahr auf eine Querdenker-Demo in Stuttgart beworfen worden. Da hat er live für die Tagesschau berichtet. Zu solchen Demos findet man eigentlich überhaupt keine Kameraleute mehr. Die haben gar keine Lust mehr, sich immer anpöbeln zu lassen. Aber was ja eigentlich noch viel schlimmer ist, in Deutschland werden im Durchschnitt 2 AsylbewerberInnen pro Tag attackiert. Also jeden Tag im Durchschnitt 2. Im ersten Halbjahr dieses Jahres waren das 424 Angriffe. Es ist zwar weniger als im Vorjahr, aber es ist gefährlicher geworden. Im ersten Halbjahr wurden 86 AsylbewerberInnen verletzt, unter ihnen 3 Kinder. Klarer Anstieg gegenüber dem Vorjahreszeitraum mit 62 Verletzten. Das sind die offiziellen Zahlen aus dem Bundesinnenministerium. Rassistische Gewalt ist alltäglich. Auch die Gewalt übrigens gegen Obdachlose zum Beispiel. Seit der letzten Goldbrückenaktion von Nina Niederbock gab es viel neue Hassgewalt. In Münster wurde der Transmann Malte auf dem CSD zu Tode geprügelt. Der Täter beleidigte vorher CSD-Teilnehmer homophob. In Bad Kreuznach, bei uns in Rheinland-Pfalz, wurde der Tankstellenkassierer Alex erschossen, weil er den Täter zum Tragen einer Maske aufgefordert hatte. Woher kommt dieser Hass? Also, wir haben uns das überlegt und als Fernsehredakteur hatte ich dazu eine Doku betreut letztes Jahr. Das war die Story im ersten Die geheimen Meinungsmacher im letzten September. Und eines der Rechercheergebnisse dabei war, Polarisierung ist ja ein Geschäftsmodell von Facebook und Co. Ja? Auf Facebook tobt ein Empörungswettbewerb. Früher wurde ein Leserbrief gar nicht abgedruckt, wenn er unter der Gürtellinie war, aber genau das wird heute am meisten geteilt. Der Wutsmiley, was für ein Wort eigentlich, ja, ist ein sehr beliebtes Emoji. Was Fronten aufmacht, geht besonders gut in den sogenannten sozialen Medien. Haten und Mobben sind natürlich keine Erfindung von Facebook, läuft dort aber besonders gut. Natürlich wurde früher auch schon mal gemobbt, es hieß dann Hänseln, war aber vorüber, wenn man aus der Schule raus war und zu Hause. Heute wird auch nachts um 3 noch gemobbt, rund um die Uhr eigentlich. Also, es war uns schon klar, dass Facebook, YouTube, Twitter und so weiter ihren Profit mehr mit Gräben als mit Brücken machen. Es liegt an den Algorithmen der Konzerne. Aber das reicht nicht als alleinige Erklärung dafür, warum sich unsere Gesellschaft scheinbar immer schneller um die eigene Achse dreht und uns die Zentrifugalkräfte auseinanderzureißen drohen. JägerInnen gegen VegetarierInnen, AnwohnerInnen gegen Windräder, ImpfgegnerInnen gegen Impfende. Die Recherchen zeigten dann, es gibt ganze Bot-Armeen, Sie kennen das, diese Computerprogramme, die so eingestellt sind, dass sie im Netz Konflikte in der Bevölkerung anheizen. Sieht so aus wie ein echter Kommentar unter einem Post, wurde aber automatisch generiert, zwar massenhaft. Damit kann man eine kleine laute Gruppe größer machen. Im Netz lässt sich jeder mittlere Schreihalsclub mit Bot-Unterstützung zu einer Bürgerbewegung aufblasen. Die Wut kommt aber auch aus dem Netz ins echte Leben und von dort wieder zurück. Und der Gebrauch von Unworten verschiebt die Grenzen des Sagbaren und des Denkbaren. Sie hatten es auch angesprochen. Ein Beispiel aus der Heimatstadt der Künstlerin. Im Jahr 2018 benutzte Tübingens Oberbürgermeister Boris Palmer den Begriff Menschenrechtsfundamentalismus im Zusammenhang mit der Rettung von Geflüchteten im Mittelmeer. Damit verunglimpfte er via Facebook sowohl die RetterInnen als auch die Geretteten. Man kann das so verstehen, als seien SeenotretterInnen Fundamentalistinnen, Radikale also. Und man kann es so verstehen, als ob man die Menschenrechte abwägen müsse gegen andere berechtigte Interessen, Wirtschaftsinteressen zum Beispiel. Menschenrechtsfundamentalismus mit einem einzigen Wort zieht Boris Palmer einen tiefen Graben um Europa, so tief wie der Marianengraben. Gesellschaftliche Brücken nicht abreißen, das fängt damit an, bei solchen Begriffen unmissverständlich die rote Karte zu zeigen und nicht jedes Meme gedankenlos zu teilen. Selber schauen, was unter der Gürtellinie ist, nicht nur darauf verlassen, dass die anderen das sicher schon gecheckt haben. Würde man das sagen, wenn man da was teilen will, einem Bekannten oder einem Fremden ins Gesicht sagen? Wenn nicht, dann sollten wir das auch nicht anonym am Handy oder am Laptop machen. Auch nicht nachts um drei. Verantwortung übernehmen für die eigene Sprache, für das Umfeld im Netz und im täglichen Umgang miteinander, das ist der Anfang. Darauf kann man Brücken aufbauen. Dann kann man sich für echte Brücken einsetzen. Luftbrücken, Seebrücken, goldene Brücken. Es gibt im Übrigen auch ein Katalogheft zu der Kunstaktion. Und dafür haben sich drei WissenschaftlerInnen mit Nina Nielebocks Goldbrücke beschäftigt. Eine Staatsforscherin, ein Philosoph und ein Friedensforscher. Wie man international goldene Brücken baut, beschreibt der Friedens- und Konfliktforscher Thomas Nielebock, der Vater der Künstlerin, in seinem Text für das Katalogheft. Friedensstiftung, sagt er, fußt auf einer Konfliktlösung oder, wenn es nicht geht, auf einer Konfliktregelung. Das müssen aber beide Kontrahentinnen wollen. Deutschland und Frankreich haben es zum Beispiel geschafft. Der Erbfeind wurde zum Freund. Ihre Goldbrücke war die Aussöhnung und der Austausch. Der Austausch von SchülerInnen, Waren, KünstlerInnen, MusikerInnen. Wie man in urbanen Gesellschaften goldene Brücken bauen kann, beschreibt die Stadt- und Sicherheitsforscherin Anne Burkhardt im Katalog so. Wir müssen, schreibt sie, gezielt auf lokale Ebene Initiativen, Angebote und Räume schaffen, die Solidarität und politische Wirksamkeit für alle erfahrbar machen. Auch und gerade für diejenigen, die sich nicht vertreten fühlen. Der Philosoph Florian Arnold würdigt in seinem Text zur Goldbrücke Nina Nielebocks Einladung an alle PassantInnen, sich auf den Prozess einzulassen, goldene Brücken zu bauen. Einzulassen heißt hier aber, ins Gespräch zu kommen, schreibt der Philosoph. Genau das macht sie. Nina Nielebocks Goldbrücken in Erfurt sollen möglichst lang strahlen. Wir hoffen, dass die Stadt den goldenen Restaurationslack möglichst lange drauf lässt. 10 Jahre soll er halten, ne, heißt das. Ist auch Korrosionsschutz und ist besonderer Schutz für das Metall. Und es ist ein Symbol, das man täglich anfassen kann am Handlauf der Brücke, hier der langen Brücke, mitten in Erfurt. Vielen Dank, dass Sie da sind. Jetzt gibt's Musik von Blue Paradiso und kommen Sie, unterhalten Sie sich mit Herrn Dr. Knoblich und mit der Künstlerin Nina Nielebock. Danke.